Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine
und Stefan
und heißen euch herzlich willkommen.
Ahoi. Sechste Folge. Wir freuen uns sehr, dass immer mehr dabei sind und dass es immer mehr Interaktion, Feedback und Kommentare gibt auf unserer Website www.hopcast.de, auf Facebook und auf Instagram. Das ist eine schöne Sache, es wächst und gedeiht und wir haben noch viele Ideen im Köcher. Wir werden darüber später noch mal ein bisschen mehr berichten, unter anderem über einen Live-Podcast, den wir planen. Wird eine coole Sache. Dazu später mehr, aber erstmal zu unserem Thema für diesen Podcast.
Dafür haben wir mal die heimischen Gefilde verlassen und uns ins Ausland tatsächlich begeben. Und wenn ich sage, vor mir steht ein Steckenpferd und ein Affenkönig, dann gibt es vielleicht einige, die schon wissen, worum es sich handeln könnte. Ich war kürzlich im Bierland und da hat mir die Esther, die Betreiberin, die Biere von Brewage besonders ans Herz gelegt. Und mir fiel dann ein, dass wir die Jungs auch schon kennengelernt hatten, als wir im letzten Sommer bei den Craft-Bier-Tagen in den Schanzenhöfen waren. Und so haben wir einen Aufenthalt in Wien benutzt, um einfach mal die Brauerei Brewage zu besichtigen.
Mein Name ist Johannes Kugler. Ich bin einer der vier Mitbegründer von Brewage, bin bei uns für den Brauereipart zuständig. Mein Hintergrund ist, ich habe Brauwesen und Getränketechnologie an der TU München in Weinstephan studiert. Mhm. Und angefangen hat alles... Wenn ich mich mit meinen Studienkollegen vergleiche, die meisten davon eine Lehre in einer Brauerei gemacht haben, komme ich also erst im Hobbybraubereich. Das war um 2006 herum, habe ich das erste Mal ein Bier gebraut. Auf die Idee gekommen, dass man das selber machen kann, bin ich aufgrund einer Fernsehserie namens Monster Garage. Da wurde ein altes amerikanisches Feuerwehrauto in eine mobile Brauerei umgebaut. Also die haben die ganzen Schläuche und Pumpen alles hinten runter gemacht, ein paar Kessel draufgestellt und haben da drauf Bier gebraut. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, also wenn man auf so einem Auto Bier brauen kann, dann muss es ja zu Hause auch gehen. Dann habe ich das Ganze ein bisschen eingelesen. Damals gab es schon Heimbrauforen, wo man sich das ein bisschen austauschen konnte. Haben wir also nach und nach so die ersten Töpfe und Gerätschaften, alles sehr, sehr improvisiert damals noch zusammengesucht und dann haben wir die ersten 1-2 Biere gemacht. Oder? Ja, im Endeffekt in der Waschküche in meinem Elternhaus, im Keller unten. Da gab es Wasseranschluss und Fliesenboden, was schon mal sehr komfortabel eigentlich war. Ja. Hat das alles sehr klein angefangen. Die ersten Biere waren überraschenderweise ganz gut trinkbar. Also es war nicht immer alles lecker, aber das meiste war zumindest sehr, sehr gut trinkbar und das hat sich dann im Freundeskreis herumgesprochen und wenn die Freunde davon Wind bekommen, dass einer Bier macht, dann kommen die halt zum Bier trinken vorbei und dann gibt es kein Bier mehr, dann muss man wieder Bier machen. Und so hat das Ganze, ist das Ganze ziemlich ausgeartet. Ich war zu der Zeit beim Zivildienst, beim Roten Kreuz und habe meistens von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags Schicht gehabt, war um 2:30 Uhr nachmittags zu Hause. Zu der Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt am Land, in sehr ländlichen Gegenden. Naja, was macht man dann? Ja, dann brauchen wir halt wieder Bier. Und haben wir also auch schon sehr früh mit verschiedensten Sachen experimentiert. Also seien das jetzt zum Beispiel eins der ersten Biere war Honigbier. Wir haben auch schon Biere mit Tannenzapfen, mit Walnüssen gemacht. Wir haben schon mal ein Bier in einem ausgehöhlten Kürbis vergoren. Haben Steinbiere gemacht, haben Biere mit Tannennadeln gemacht. Also waren da von Anfang an sehr, sehr experimentierfreudig. Und und hatten eigentlich schon sehr früh dann die Idee, da war dann schon der Michael, mein Kollege, der bei uns hauptsächlich für den Vertrieb zuständig ist, so ein bisschen mit an Bord. Und also damals noch nicht als Brewage. Das Projekt wurde dann erst später spruchreif. Wir hatten damals schon die Idee, was Kleines Gewerbliches zu machen. Also wir, das waren eben der Michael, sein Bruder Thomas, der eben gerade in Hamburg ist. Und hatten damals schon die Idee, dass so am Wochenende nebenbei brauchen wir halt ein paar hundert Liter Bier und verkaufen das im Freunden und Bekanntenkreisen. Und die Idee war, oder der Grund dafür war eigentlich der, weil wir immer öfters Anfragen bekommen haben von Hochzeiten, von Geburtstagspartys, hey, verkaufen wir doch ein Fass Bier. Als Hobbybrauer darf ich natürlich gewerblich kein Bier verkaufen. Insofern war das die Überlegung im Nachhinein gesehen, sind wir mittlerweile sehr froh, dass wir das damals nicht so gemacht haben, weil außer viel Arbeit wäre da genau nichts dabei rauskommen. Dann haben wir diese Idee von dieser kleinen, nebenbei sehr improvisierten Brauerei wieder aufgegeben oder nie wirklich durchgeführt, uns alle wieder ein bisschen verlaufen. Ich habe dann in Wien begonnen, Physik zu studieren. Das war 2007. Mhm. 2007, 2008 habe dann in Wien begonnen, Physik zu studieren und nach eineinhalb Semestern aber gemerkt, dass es zwar sehr, sehr interessant ist, aber nicht unbedingt das ist, was ich den Rest meines Lebens machen will. Und habe also dann gemeinsam mit dem Kollegen, mit Thomas, eben nach Mainz-Stefan gewechselt. Das war so eine ziemlich spontane, oder relativ im Nachhinein gesehen, recht spontane Aktion. So, naja, Physik, das wird es jetzt nicht. Ja, Hobbybrauen tue ich jetzt schon seit einer Zeit lang.
Aber doch diese Biergeschichte.
Macht Spaß, ein bisschen informiert. Ja, das gibt es, das kann man da studieren. Und sind da so quasi von heute auf morgen dann hingegangen. Mein Kollege ist dann nach einem Jahr wieder zurückgegangen. Der hat gemerkt, dass es für ihn nicht so das Wahre ist, weil es doch relativ ingenieurwissenschaftlich ist. Insofern tat mir da die Mathe-Auffrischung von dem knapp einem Jahr Physik sehr, sehr gut und konnte mir einige Vorlesungen anrechnen lassen. Aber ja, dann war man in Mainz-Stefan Physik, Brauwesen studieren und so um 2010, 2011, glaube ich, haben wir dann das erste Mal diese Idee wieder aufgegriffen. Damals mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen schon. Und haben ab 2011, glaube ich, war es uns dann wieder relativ konkret mit der Idee einer Brauerei zusammengesetzt. Da ist dann auch der Raphael an Bord gekommen, der bei uns in erster Linie für Finanzen und Buchhaltung zuständig ist. Und wir haben uns halt verschiedene Konzepte überlegt, von eigener Brauerei aufbauen bis hin zu Gypsy Brewing, Lohnbrauen, das ist ja jetzt dann letzten Endes auch geworden ist. Haben wir so verschiedenste Varianten durchgespielt. Und immer so am Wochenende, also ich war zu der Zeit alle zwei Wochenenden ungefähr in Wien, die restliche Zeit halt in Freising und über einen Blog und eben persönliche Treffen haben wir dann so nach und nach die Idee konkretisiert und Anfang 2014 dann auch wirklich gestartet.
Seitdem gibt es Brew Age.
Seitdem gibt es Brew Age, also unser jetziges Setup ist das, wir brauen unsere Biere beim Brauhaus Gußweg in Salzburg, haben also noch keine eigene Brauerei, also sprich, es geht in die Richtung Gypsy Brewing, Lohnbrauen, ganz klassisch ist es vielleicht nicht. Also ich selber bin, ich sage immer öfters, dass mir recht ist in Salzburg und kümmere mich also, dass halt alles dort glatt läuft, dass die Rezepturen stimmen, dass Leerfässer muss man hinbringen, waschen, füllen. Ich sage mal, die ein, zwei Hauptsorten, die also sehr, sehr oft gebraut werden, da sind wir also jetzt nicht mehr wirklich bei jedem einzelnen Sud dabei.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie funktioniert das so? Also ihr habt eure Rezepte und die gebt ihr dann halt der Brauerei und die brauen das dann im Prinzip so nach euren Rezepten.
Genau, wobei wir eben regelmäßig dort sind. Also das, wie es jetzt gerade geschildert wurde, ist der Fall mit den Hauptsorten.
Die da wären,
das ist der Affenkönig und das ist der Hopfenauflauf. Mittlerweile entwickelt sich das Alphatier sehr, sehr stark in diese Richtung.
Wie ist der Name gebührt? Es ist dein Alphatier.
Aber auch das Steckenpferd, also ein Hobbylager, ein bisschen leicht eingebrautes Lager, gewinnt gerade auch gut an Volumen. Weil ist auch dem Grund geschuldet, das Sudwerk im Gusswerk ist vollautomatisch und läuft mittlerweile 24 Stunden, macht drei Sude am Tag. Da ist es also auch nicht sonderlich romantisch oder davon profitiert das Bier jetzt nicht unbedingt, wenn ich um 2 Uhr morgens neben der Pfanne stehe und schaue, wie automatisch eingemischt wird.
Genau, ja.
Aber alles, was so ein bisschen abseits der Norm ist, also wir haben zum Beispiel einen Honigbock, den wir saisonal machen, wo also mehrere hundert Kilo in den Tank zu schöpfen sind oder... Ja, hin und wieder machen wir irgendwelche verrückteren Geschichten, die speziell behandelt werden, sprich eigens Hopfen gestopft werden, wo wir hatten mal ein Witbier, das mit Limettenblättern gestopft wurde oder holzfassgelagerte Geschichten, also Starkbiere in Whiskyfässern, das sind also alles Sachen, wo wir also selber fort sind und Hand anlegen. Aber so, ich sag mal, die klassisch eingespielten Abläufe, das würde also tatsächlich nicht viel Sinn machen, wie eben vorher geschildert.
Die haben ja im Gusswerk selber eine unfassbare Menge an Bieren. Also wir haben so ein bisschen recherchiert und da waren ja, was waren das, 30 verschiedene Sorten oder so? Ich meine, ihr habt sie ja hier teilweise stehen.
Wir haben einen kleinen, ich sag mal, die wichtigsten Vertreter vom Gusswerk haben wir also auch hier bei uns im Shop. Ich glaube, aktuell sind es so um die 24 bis 26, die das ganze Jahr über verfügbar sind. Und dazu kommen sicher 5, 6 saisonale Geschichten. Also das ist schon eine gewisse Vielfalt. Das ist auch so ein bisschen der Unique Selling Point von Gusswerk. Mhm. Einerseits sind alle Gusswerk-Biere Bio-Biere, ein paar auch Demeter-Biere und natürlich in erster Linie die Vielfalt. Gusswerk war auch einer der ersten in Österreich, der Reini Bater, der was anderes als helles Bockbier und Weißbier gebraut hat. Mhm. Er hat mal so erzählt, aus der frühen Zeit, wie er den ersten Sud Stout gemacht hat, haben die Leute schief angeschaut, was denn das soll oder was braucht man das überhaupt. Und mittlerweile ist ein Stout aber durchaus sehr bekannt und glaube ich, volumenmäßig gar nicht so unbedeutend. Ja.
Aber eure Biere sind nicht Bio?
Wir machen konventionell. Mhm. Hat mehrere Gründe. Uns geht es jetzt in erster Linie darum, um den Geschmack, also um den klassischen. Ich habe Feierabend, ich hole mir entweder hier ein Fläschchen und genieße es zu Hause oder gehe in die Kneipe. Mhm. Mittlerweile haben wir in Wien doch einige Fixleitungen, wo Hopfen, Auflauf, Alpha Tee und Co. hängen. Und also uns geht es darum, geschmackvolle, sehr, sehr spannende Biere zu machen.
Mhm. Wie viel Volumina setzt ihr um?
Ja, also wenn alles klappt geht und das Jahr fängt heuer sehr, 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 sehr stark an, werden wir heuer ca. 2000 Hektoliter produzieren. Mhm. Das ist jetzt nicht extrem viel. Ist eine Größe, die ganz... Also wir kommen schon langsam in den Bereich. Wir sind 4,5 Leute, die es zu füttern gibt. Mhm. Und insofern ist das für die Größe relativ viel. Andererseits muss man im Umkehrschluss sagen, dass rein der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, gerade wenn man Festivals fährt im Frühjahr und im Herbst, es mit weniger Leuten gar nicht gehen würde. Also in den ersten zwei Jahren war es schon relativ hart, zu viert von damals natürlich noch weniger Volumen irgendwo einigermaßen über die Runden zu kommen. Mittlerweile kommen wir in einen Bereich, wo das, was am Monat überbleibt, auch mehr einem Gehalt und weniger einer symbolischen Aufwandsentschädigung entspricht. Also
kein reines Ehrenamt, kein Ehrenamt mehr.
Ja, genau.
Ja, man sieht es nämlich durch aus Sudden Death und ihr kennt ja wahrscheinlich auch so die Mikrobrauereien, die es jetzt zum Beispiel in Norddeutschland gibt. Das sind natürlich welche, wo immer einer Vollzeit ist und der andere arbeitet zu, hat aber irgendwie noch einen Job. Also es ist bei euch schon auffällig, dass da vier Leute Vollzeit anscheinend.
Ja, es war auch so, dass die ersten zwei Jahre ein paar von uns nebenbei entweder Teilzeit oder einer sogar Vollzeit noch tätig waren, einfach weil es finanziell sonst nicht geklappt hätte. Und wir aber dann gesagt haben, oder wir für uns selber entschieden haben, wir springen jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, weil es leidet natürlich gerade, wenn es jetzt zum Beispiel der Kollege aus dem Vertrieb ist, wenn der also 40 Stunden einen anderen Job hat. Ja, ja. Gerade in der Phase, wo wir sind, ist Vertrieb das Wichtigste, nur das verkaufte Bier ist das gute Bier. So ein dummer, aber leider sehr, sehr wahrer Spruch. Und ja, irgendwann muss man halt dann sagen, okay, entweder wir machen es jetzt voll und springen mal für ein paar Monate ins kalte Wasser und schauen, dass diese 40 Stunden, die jetzt dann mehr für den Vertrieb oder in welchem Bereich auch immer da sind, dann auch wirklich dazu führen, dass man dann ja einfach an Volumen generiert und so war es dann Gott sei Dank auch. Ja.
Und Schönheit sterben bringt einen nicht weiter, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Von der Szene her, ich glaube, es gibt um die 8 große Brauereien, die das Geschäft hier dominieren.
Im und Bereich Craft Beer oder im generell im Biermarkt?
Generell Biermarkt. Mhm. Und Craft Beer ist ja auch hier eine Geschichte, die langsam wächst, oder? Aber größer wird. Also in Deutschland, ganz klar, ist es ein Marktanteil, der ist immer noch wirklich mini, aber er stagniert nicht, er wächst. Insgesamt ist der Bierverkauf rückgängig, aber der Craft Beer Markt wächst. Ja. Ihr habt ja das Glück, Craft Beer und Bierverkauf wächst ja anscheinend konstant. Wie steht es hier um Craft Beer und die Beliebtheit von Craft Beer und die Akzeptanz?
Generell ist der österreichische und der deutsche Biermarkt irgendwo, sie sind beide gleich, ich sage mal konservativ, wenn man mal nach Dänemark, USA, UK schaut. Ich denke, so ziemlich alle Facetten, die es in Deutschland am Bier-Craft-Beer-Markt gibt, gibt es auch in Österreich. Also so grundlegende Unterschiede sind da jetzt keine, das hat eher strukturelle Unterschiede.
Uns ist tatsächlich im Vergleich zu Norddeutschland aufgefallen. In Norddeutschland war der Biermarkt jahrelang viel, viel langweiliger. Also wir sind halt nicht in Franken oder so, sondern wenn du halt in Hamburg vor 10, 15 Jahren da hast in eine Bar gegangen bist, da hast du halt irgendwie Astra oder Holsten als Billigmarke und du hast halt eben vielleicht noch Becks. Und dann kam mal sowas dazu wie Tannenzäpfel oder so. Aber es waren ja tatsächlich alles mehr oder weniger Pilzgetränke. Ja. Und dazu gab es halt noch einen Weizen. So. Und das Ganze vielleicht noch in alkoholfrei. Das war so das, was du halt so in so einer Bar bekommen hast. Mhm. Und ich glaube, da wart ihr hier unten schon immer ein bisschen vielseitiger, ne? Also, oder ihr habt auf jeden Fall andere Sorten auch gehabt, ne? Das ist ja, was halt uns aufgefallen ist, ist halt eher Lager und Märzen und sowas.
Genau, also das, was das Pils in Deutschland ist, ist bei uns das Märzenbier. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Oktoberfestmärzen, wie man es vielleicht in Bayern kennt, mhm. sondern das österreichische Märzen ist tatsächlich einigermaßen knapp stilistisch am Münchner Hellen, am Bayerischen mhm. Hellen dran, wobei es ein bisschen einen kernigeren Malzkörper hat und meistens auch eine Spur stärker gehopft ist, also eine Spur herber, hat also ein bisschen einen kernigeren Charakter, der fast schon vielleicht ein bisschen in Richtung Export geht, jetzt nicht unbedingt von der Stärke her, von der Alkoholstärke her, aber es hat eben nicht diesen typischen ganz, ganz weichen mhm. Charakter wie Münchner Helles. Also das ist Märzen, hat eigentlich so ziemlich jede österreichische Brauerei im Sortiment, wir nicht. wir haben aber trotz alledem ein paar sehr, sehr traditionelle Bierstile mit im Sortiment. Aber es stimmt schon, in Österreich gab es ja schon vor langer Zeit Brauereien, die Honigbiere gebraut haben, mhm. die Biere mit anderen kreativen Zutaten, ob das jetzt Kürbissaft war oder Steinbiere in die Richtung. Also insofern war schon immer ein bisschen Vielfalt da. Also mhm. gerade so im oberösterreichischen, salzburgischen Raum gibt es ein bisschen was. Es gab so ein zentrales Event oder Ereignis, das hier so ein bisschen den Start von der Craft Beer Bewegung, Kreativ Beer Bewegung, je nachdem welchen Begriff man da so präferiert, der das Ganze ausgelöst hat oder ab dem es tatsächlich am Markt auch sichtbar war. Das war das Craft Beer Fest in Wien 2014, im Mai oder April war das, meine ich. Es war ein sehr, sehr eigenes Craft Beer Fest, weil die Location sehr toll war am Donaukanal, mhm. Open-Air-Veranstaltung. Das Problem war, dass es also eine Unwetterwarnung gab. Es musste der erste Tag abgesagt werden. Es war richtig, richtig kalt und extrem windig, Windspitzen bis zu 80 km/h. Also die Bedingungen für das Fest waren also denkbar schlecht.
Für Hamburg wäre das ideal gewesen, aber.
die durften tatsächlich die Pagoden nicht aufbauen vom Magistrat aus, weil wegen dem zu starken Wind. Am Samstag, Nachmittag und Sonntag wurde es dann Gott sei Dank besser. Das Schöne an der Location ist halt, es ist nicht in einem abgeschlossenen Bereich, ich muss keinen Eintritt zahlen, sondern egal, ob ich das Event bewerbe oder nicht, ich habe da dann einen schönen Tag richtig viel Laufpublikum. Mhm. Das heißt, es sind also viele Leute damit konfrontiert worden, die vielleicht davon noch nie was gehört haben. Und ab dem ging es eigentlich los. Damals an diesem Craft Beer Fest Wien waren einige Brauereien, die es auch heute noch gibt. Ein sehr, sehr bekannter Craftbrauer aus Österreich ist Bevog aus Bad Radkersburg, aus der Südsteiermark. Mhm. Die waren damals schon mit dabei, die haben, glaube ich, circa ein Jahr davor gestartet. Ansonsten war Birol mit dabei, Birol aus Schwoich in Tirol. Sind in etwa genauso alt wie wir, haben also auch, ich meine, im März 2014 gegründet, waren also auch an dem Craft Beer Fest, ich meine, das war Ende April 2014 das erste Mal wirklich nach draußen gegangen mhm. mit ihren Bieren. Damals mit an Bord war auch die Brauerei Lontium aus Kärnten, die also auch nach wie vor zu den, sage ich mal, so Top 5 in Österreich im kleinen mhm. Craft Beer, Kreativbier Bereich ist. Brauhaus Gußwerk war natürlich mit an Bord. Der Günther Tömmes mit der Bierzauberei, der ja auch in Deutschland eine gewisse Bekanntheit genießt, war mit dabei. Ja, und ein paar kleinere österreichische und natürlich auch ein, zwei Getränkehändler, wie zum Beispiel Firma Amazin, die ja mittlerweile mhm. einen sehr, sehr prominenten Shop in Wien, Beerlovers, betreiben, der wohl zu den Top-Shops in Europa gehört. Die haben, glaube ich, mittlerweile 1400 verschiedene Biere im Sortiment.
Die arbeiten auch mit der Brauunion eng zusammen, meines Wissens, oder?
Das ist eine Schlagzeile, die erst vor wenigen Wochen rumging, dass also die Braunion, sprich Heineken, einen großen Teil an Amazin übernehmen will. Ich meine, der Deal ist vom Kartellamt noch nicht ganz durch, aber wird wohl durchgehen. Das ist also auch gerade ein heißes Thema, wo man mal schauen wird, in welche Richtung das geht. Also wir arbeiten ja auch mit der Firma Amazin zusammen. Bisher hat sich da für uns keinerlei Veränderung aufgetan. Wird man sehen, wie sich das also in Zukunft entwickelt. Ja.
Zurück zum Craft Beer.
Zurück zum Craft Beer, das war 2014 und seitdem ging es also los. Wurde in der Gastronomie immer mehr ein Thema. Nach und nach kamen die ersten Biere auch in den Einzelhandel. Wir selber haben aktuell 2 Biere standardmäßig im Einzelhandel in Österreich beim Spar und Interspar. Und das Ganze nimmt irgendwo Fahrt auf. Also man muss dazu sagen, Österreich ist ein sehr konservativer Biermarkt. Das heißt, es explodiert nicht. Wir haben ja nicht, ich weiß nicht, wie große Wachstumsraten. Und es gibt jetzt auch keine offiziellen Statistiken. Aber ich würde mal schätzen, dass der Craft-Beer-Markt in Österreich, also bezeichnen wir das mal eher bei Bierstile, also klassisch IPA, Pale Ale, Stout und Co., also alles, was jetzt nicht traditioneller österreichischer Bierstil ist, dass das sich irgendwo im Bereich von 1, vielleicht 1,5% abspielt, wenn man das mit den USA vergleicht, wo es, glaube ich, mittlerweile an die 25% Marktanteil sind, sieht man zwar einerseits, dass es relativ wenig ist und man meinen könnte, es sei unbedeutend. Unbedeutend würde ich jetzt nicht sagen, auf der einen Seite ist es natürlich klein, auf der anderen Seite ist natürlich auch noch unheimlich viel Potenzial da. Wenngleich ich sagen muss, ich glaube nie, dass wir in Österreich jemals die 7 oder 10% Marke Marktanteil knacken werden.
Das ist in Deutschland ja ähnlich. In Deutschland sind es, glaube ich, 1,4 oder was, ne? Sowas, ja. Und also auch, glaube ich, wachsend, aber das wäre sehr überraschend, wenn es wirklich viel mehr wachsen würde. Ne?
Ist aber auch ganz einfach erklärbar, zumindest meine ich, oder denke ich, hat ein großer Grund besteht darin, wir haben eingangs erwähnt, es gibt ja doch oder gab ja früher schon immer eine gewisse Biervielfalt. Mm. Ich meine, klar, wenn man Supermarkt reingeht, in Norddeutschland gab es Pils, aber wenn man Gesamtdeutschland mal betrachtet, da gibt es Kölsch, da gibt es Weißbiere, da gibt es Altbier, da gibt es eine Berliner Weiße, also da war schon immer eine gewisse Vielfalt da, und auch in Österreich natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt die Ausgangslage in den 70er-Jahren mit den USA vergleiche, wo es also in ganz USA vielleicht gerade noch, wenn es überhaupt 40 Brauereien waren, gab und die alle Bier gemacht haben, das also in der Blindverkostung nicht unterscheidbar war, dann ist also die Ausgangslage hier in Österreich durchaus eine sehr, sehr andere. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum also dieser revolutionäre, dieser Kontergedanke oder diese Bewegung einfach nicht so groß da ist.
Du sagtest gerade, ihr selber, du glaubst, ihr werdet nicht die 7% knacken, aber es ist Potenzial da. Ihr arbeitet ja nicht nur lokal, ihr geht ja auch in die Weite. Hier in Wien, sagst du, habt ihr schon einige Gastro-Geschichten am Start. Und ansonsten arbeitet ihr auch international, zum Beispiel, dass ihr irgendwie auch in Hamburg unterwegs seid oder dass man euch da entdeckt. Wie ist da euer Konzept? Worauf setzt ihr da?
Ja, also ich sage immer ganz gerne, ein Bier, das am Heimatmarkt nicht funktioniert, wird auch woanders nicht funktionieren. Also es ist nach wie vor so, dass wir das meiste Bier in und um Wien und natürlich auch im Einzelhandel in Österreich verkaufen. Mhm. Im Export sind wir jetzt seit 2 Jahren in Deutschland mit der Firma OnePoint vertreten. Und ich sage mal, die Abseits- oder Export, die wichtigsten Exportländer sind tatsächlich Deutschland. Es geht ein bisschen was in die Slowakei, nach Italien. Vor kurzem haben wir mit der Firma OnePoint in Dänemark begonnen zu kooperieren. Und um es in Zahlen zu fassen, ich würde mal sagen, dass der Exportanteil irgendwo so bei 25-30% liegt. Und deutlich mehr als 2/3 von unserem Bier schon in und um, also in Österreich Absatz findet.
In und um Wien?
Also in Wien vermehrt Gastronomie. Wir machen in Wien doch einiges direkt, aber arbeiten auch mit Händlern zusammen. Da tun wir es natürlich in Westösterreich ein bisschen schwieriger, wenngleich wir auch hin und wieder mal bis nach Innsbruck fahren oder bis nach Graz. Aber das muss man natürlich so gestalten, dass das Ganze sinnvoll abläuft, rein von der Logistik her.
Habt ihr da Kooperation mit anderen Brauereien, dass es von der Logistik irgendwie Sinn macht, dass man sich zusammentut? Funktioniert das hier auch ganz gut?
Jein. Ich sag mal ja und nein. Also es gibt jetzt nicht, wie das jetzt zum Beispiel, ich glaube, du spielst auf die Superfreunde an, die einen eigenen Biervertrieb haben, oder das wäre ein sehr, sehr schönes Beispiel. Etwas, das in der Art so organisiert abläuft, das gibt es jetzt nicht. Aber mein Kollege Michael fährt zum Beispiel übermorgen nach Innsbruck und hat da auch ein paar Kisten Bier von Wiener Kollegen dabei. Also man unterstützt sich, also es ist ähnlich, wir haben das so auf Festivals auch in Deutschland kennengelernt, dass man also untereinander sehr, sehr freundschaftlich, sehr, sehr offen, sehr, sehr aushelfend miteinander umgeht und da so sehr, sehr kollegial agiert. Jetzt ein Vertrieb, der in irgendeiner Art und Weise gemeinsam organisiert wäre, gibt es in der Form jetzt noch nicht oder zumindest derweil nicht.
Wie ist das hier mit der Gastro, ist die auch dominiert von so großen, sage ich mal, Playern auf dem Markt? Wie offen ist die? Weißt du, in Deutschland haben wir das Problem, da kommt Becks mit Kühlschränken und dann gibt es schöne Knebelverträge und dann kommst du mit deinem Craftbier nicht in diese, an den Zapfhahn. Das ist einfach schwierig. Wie sieht es hier aus?
Das ist auch in Österreich ähnlich wie in Deutschland vielleicht nicht ganz so krass, dass also auch die ganzen oder viele der Immobilien im Besitz mancher Brauereien sind und man da natürlich gar keine Chance hat. Aber trotz alledem ist es so, dass also die meisten speziell klassischen Gastronomien einen Vertrag mit einer Brauerei haben oder eben auch mit einem Getränkehändler und wir uns dann also sehr, sehr schwer tun. Fassbiermäßig ist dann nochmal eine andere Geschichte als wie mit Flaschen. Das ist dann manchmal tatsächlich möglich, aber wirklich Volumen generieren über Fassbier ist dann in dem Fall einfach nicht möglich. Also wir hatten auch schon die Situation, dass ein Gastronom total überzeugt von dem Bier war und das auch unbedingt wollte, aber er konnte halt einfach nicht, weil er noch für einige Jahre einen Vertrag hat. Und das ist natürlich dann, ja, schade. Aber es wird immer besser aus unserer Sicht, weil gerade die jungen Gastronomen, die das gerne in Kauf nehmen, dass sie sich die Schankanlage selber finanzieren und dafür aber Entscheidungsfreiheit haben, was sie dann anhängen. Mhm. Oder dass sie Deals aushandeln, dass sie zwar das Hauptbier, das Einserbier von einer großen Brauerei beziehen und dafür der Deal aber ist, dass sie ein oder zwei Leitungen haben, wo sie selber durchwechseln können. Sowas kommt immer mehr. Das merken wir. Wir bauen jetzt zum Beispiel morgen auch wieder eine Leitung in einem Lokal ein, wo es also dann den Hopfenauflauf fix und fast geben wird. Und das ist also etwas, was auch Zeit dauert. Also wie wir 2014 gestartet haben, haben wir ganz optimistisch die Fässer befüllt und haben uns gedacht, so jetzt nehme ich mein Fass und gehe da zum Wirt ums Eck und hier, Herr Wirt, bitte kauf mein Fass. Hat der Wirt erstmal gefragt, ja, wer seid ihr und was wollt ihr und warum ist das so teuer? Und ich denke, dass man in einer klassischen Gastronomie, also jetzt nicht klassisch eine Craft Beer Bar mit 30 Hähnen, das verlangt einfach eine gewisse Bekanntheit auch schon, dass da Vertrauen da ist, dass das auch funktioniert. Weil das für einen Gastronom natürlich schon wichtig ist, dass ein Fassbier auch entsprechende Rotation bringt. Und wenn dann eben die jungen Wilden daherkommen, die es vor 3 Monaten noch nicht gegeben hat, dann wird sich der Wirt natürlich zweimal überlegen. Und das ist was wir jetzt seit 1,5 Jahren merken, dass man also immer bekannter, also wenn man gewisse Bekanntheit generiert, dass man sich dann in dem Bereich über Fassbier ein bisschen leichter tut.
Und so Bestrebungen, eigenen, also was es ja ganz oft gibt bei Brauerei, dass man so seinen eigenen Braupub macht oder so, sowas habt ihr nicht?
Nicht ganz konkret, oder das steht jetzt nicht in erster Priorität. Woran wir gerade arbeiten, ist tatsächlich die eigene Brauerei. Die soll in, ich nenne es mal, näherer Zukunft in oder um Wien stehen. Und daran angeschlossen soll also ein klassisches Brewpub sein mit Verkostungsraum, mit kleiner Gastronomie. Wir schauen gerade nach einer Location, die natürlich dann einigermaßen, sage ich mal, gut gelegen sein soll. Es wird zwar nicht Innenstadtlage sein, aber es soll jetzt auch nicht in Parzelle 3C im Industriegebiet am Stadtrand sein, also irgendwo so ein Zwischending. Da haben wir 1-2 Locations in Aussicht, die zwar sehr, sehr schön sind, natürlich auch entsprechend teuer sind, aber das ist gerade ein Projekt, an dem wir arbeiten.
Das ist sozusagen der Weg, dann sich noch mehr zu etablieren.
Genau. Ja, ich sag mal, so ein bisschen ein Stigma, das viele Gypsy-Brauer, Wanderbrauer haben, ist einfach, dass diese eigene Produktion fehlt. Und die ist natürlich schon ganz, ganz ausschlaggebend für die Identität. Wir merken das auf klassischen Bierfesten, auf denen wir manchmal ausschenken, dass so der klassische Biertrinker, der auf so einem Bierfest dann mal abseits von seiner Standardmarke dann vielleicht mal das Märzen der anderen Standardmarke probiert und dann stehen wir zufällig auch daneben und dann kommt er halt auch mal her und dann kommt man ins Reden. Und da sind schon sehr interessante Sachen passiert, dass denen dann auf einmal extreme Biere wie ein Affenkönig total schmecken, obwohl sie noch nie was anderes wie ein klassisches Märzen getrunken haben. Aber gerade da ist von solcher Konsumentenseite ist ganz oft die Frage, wo wird denn das Bier gebraut? So, und da haben wir im Moment halt noch so ein bisschen, ich will es nicht Schwierigkeiten nennen, aber eine besondere Situation, dass wir zwar in Wien ansässig sind, auch später in Wien eine Brauerei haben werden, aber im Moment das Bier noch in Salzburg brauen.
Wie weit ist das auseinander?
Es sind nicht ganz 300 Kilometer, also ein bisschen unter 3 Stunden Fahrzeit.
Für amerikanische Verhältnisse nichts.
Ja, aber ganz schlecht für die CO2.
ja, also wir führen ja nicht jede Flasche Bier einzeln im Kofferraum mittlerweile immer nach Bier, sondern das gehe tatsächlich die meiste Zeit mit der Bahn von Salzburg nach Wien und wird dann hier am letzten Meter mein Tages-LKW zugestellt. Mhm. Also das wäre vielleicht am Anfang auch gegangen, dass man einzelne Fässer mitnimmt, aber mittlerweile sind das dann doch immer einige Paletten pro Charge.
Aber für, ja. die Marke ist es einfach gut, eine Brauerei zu haben und einen Schankraum, wo man sich selbst präsentiert.
Ja, ganz klar. Wir wollen dort natürlich auch Brauereiführungen anbieten. Das Ganze soll in Richtung gläserne Brauerei gehen. Mhm. Und sowas ist natürlich für die Markenbildung, für die Identität ganz, ganz wichtig. Wenn ich also Leute zum Einladen kann, dann lasse ich ihm ein Taproom Bier runter, dann sieht er, hier hinten steht der Braukessel, vielleicht wird er gerade gebraut. Das betrachten wir also als sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wichtigen Schritt, den wir also anstreben wollen. Mittlerweile kommen wir in einen Bereich, wo das Ganze auch vom Volumen her Sinn macht. Das war auch einer der Gründe, warum wir also nicht von Anfang an eine eigene Brauerei auch nicht nur im kleinen Maßstab uns zugelegt haben, weil wenn ich bei null anfange, habe ich keine Ahnung, wo ich in 2 Jahren vertriebsmäßig, volumenmäßig stehe. Jetzt nach knapp 4 Jahren am Markt kann ich also relativ genau, also einigermaßen genau abschätzen, wo ich also in den nächsten 2 oder 3 Jahren stehen werde.
Ja, da gibt es auch immer Rechnungen, ne? Ab wie viel Hektoliter Essig lohnt, eine eigene Brauerei zu haben und davor überhaupt nicht. Ne?
Da gibt's ein paar Faustformeln.
Was ist da der magische Schritt, 1000 Hektoliter?
Also eine bisschen ältere Faustformel, die in Österreich so immer wieder mal gern genannt wird, sind pro 1000 Hektoliter kann man also eine Vollzeitstelle besetzen. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht beliebig linear skalierbar nach oben oder nach unten. Mhm. Hängt natürlich auch davon ab, ob ich jetzt klassisches Helles mache oder auch mal ein Double IP, wo also einerseits die Marge höher ist, aber natürlich auch die Produktionskosten ungleich höher sind. Also sprich, das kann man also nicht ganz, ganz beliebig hin und her rechnen. Aber ja, also ich sag's mal so, wenn ich von heute auf morgen eine eigene Brauerei hätte, würde ich nicht günstiger produzieren, als ich das in jetzt im Moment, also zum Beispiel im Gusswerk mache. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen in der Planung und die Brauerei in 1-2 Jahren steht, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus.
Mhm. Einmal zu euren Bieren. Wie kriegt ihr die Leute zu euren Bieren? Du sagst, man muss halt bekannter werden. Wie kriegt man das hin?
Ja, Klingelputzen. Craft-Befeste fahren, Promotion, was einfach nur geht, Verkostungen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Arbeit. Am Anfang war es eben eigentlich nicht viel mehr, als auf Craft Beer Festival Verkostungen durchzuführen und von Lokal zu Lokal gehen mit Proben. Was uns persönlich sehr, sehr stark geholfen hat, war die Listung im Einzelhandel mit den 2 Sorten, weil man dann natürlich von heute auf morgen eine ziemlich große Streuung hat. Das heißt, selbst wenn einer dein Bier jetzt erstmal im Supermarkt nicht kauft, wir das aber zumindest schon mal gesehen haben. Und wer weiß, wenn er dann vielleicht mal in die Bar ums Eck geht und da gibt es vielleicht gerade das Monatsbier, den Hopfenauflauf im Fass oder in der Flasche das Alpha-Tier, naja, dann ist er entweder vielleicht schon mal, dann hat er schon mal gehört, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass er es probiert, ist dann schon mal höher. Und ja, wenn es ihm dann idealerweise noch schmeckt, nimmt er es vielleicht das nächste Mal noch im Supermarkt mit oder vielleicht erzählt es seinen Freunden. Ich meine, klar, ganz, ganz viel geht wie bei allen Startups über Social Media. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Kanal, wo man also sehr, sehr direkt mit dem Endkonsumenten in Kontakt treten kann, wo man auch doch eine gewisse Reichweite erzielen kann, aber je nachdem, wie man das gestaltet, schöne Interaktionen aufbauen kann. Ja, und dann nach wie vor auf Festivals fahren, sich in Läden stellen, Verkostungen machen.
Präsenz.
Ja, also ganz anders.
Lächeln und präsent sein.
Ganz, also viel anders, glaube ich, geht es dann auch nicht. Ja.
Und euer Styling ist ja auch sehr besonders. Habt ihr dafür extra einen, der das für euch alles macht? Oder war das von vornherein eine Idee, wir müssen auch besonders aussehen? Oder?
Wir brauchen
Wildgeborene. Ja, also derjenige, der dafür zuständig ist, der sitzt auch gerade hier hinten. Das ist der Christian.
Du bist der Erfinder des Affenkönigs.
Ja, das ist eine Illustration.
Also, ja, auch eine witzige Geschichte. Damals, wie ich beim Zivildienst war, habe ich mich schon hobbymäßig gebraut und habe den Christian beim Zivildienst kennengelernt und er war auch damals schon in grafischer, künstlerischer Richtung sehr, sehr stark unterwegs. Mhm. Und damals haben wir schon so gescherzt, so ja, wenn ich dann mal eine Brauerei aufmache, so irgendwann in der fernen Zukunft, dann kann ich eher mal die Etiketten und das Design machen. Ja, es ist halt dann tatsächlich ganz genauso gekommen.
Sehr schön.
Ja, designmäßig. Wir haben uns am Anfang überlegt, klar, man muss erstmal einen Namen finden, der irgendwie das aussagt, wofür man steht, wo man eine gewisse Geschichte drumherum aufbauen kann, wo man einfach wie so eine kleine Welt hat, weil Bier trinken ist was sehr, sehr Emotionales. Ganz egal, ob das jetzt die klassische Dorfbrauerei ist oder eben auch Craft Beer. Und insofern muss es da eine Möglichkeit geben, sich damit zu identifizieren. Es bringt jetzt nichts, wenn man die schönsten Etiketten der Welt hat und drin ist ein Bier, das einen nicht dazu veranlasst, das Bier nochmal zu trinken. Wir verfolgen da eher den Ansatz, zu sagen, das Auge trinkt mit. Aber ich sag mal, die Außen- und Innenwirkung sollte natürlich idealerweise gleich sein oder mindestens gleich sein. Und ja, ich denke, das Design, das wir hier mittlerweile verfolgen, hat irgendwo eine gewisse Alleinstellung. Und wir denken auch, oder das bekommen wir auch öfters gesagt, dass das Logo oder generell die einzelnen Figuren eine sehr, sehr hohe Wiedererkennung haben. Und da sind wir wieder genau da, wo wir vor 2 Minuten geredet haben, wenn er es im Supermarkt sieht und dann vielleicht mal irgendwo vom Fass, dass diese Verbindung da bleibt. Mhm. Und ja, wir haben auch, also wir versuchen für die Biere Namen zu finden, die einerseits einen gewissen Witz haben, die tatsächlich aber schon auch was mit dem Bier zu tun haben. Also die Story hinterm Affenkönig ist zum Beispiel die, wir testen nach wie vor sämtliche Rezepturen im relativ kleinen Maßstab. Und als wir das mit Affenkönig gemacht haben, hat der Michi das Bier so zum ersten Mal probiert und hat gesagt, das ist so fruchtig, es erinnert ihn an den King Louis vom Dschungelbuch, der also mit seiner Fruchtkrone und mit den Früchten jongliert. Ja, der Name King Louis wurde es dann aus markenrechtlichen Gründen nicht, aber der Affenkönig wurde es dann doch. Und wir haben tatsächlich, Affenkönig ist jetzt seit ich meine, es war Herbst 2014, wo wir den rausgebracht haben im Sortiment. Und damals war die Craft Beer Szene in Österreich vielleicht noch ein bisschen traditioneller, nicht so ganz, ganz abgedreht, wie es manches heutzutage ist. Und da hat man tatsächlich eine sehr, sehr große, sehr lange interne Diskussion, ob Affenkönig nicht ein viel so blöder, doofer Name für ein Bier ist. Mittlerweile sind wir aber ganz froh, dass wir es dann doch gemacht haben, weil es eben auch etwas ist, was eine sehr, sehr große Wiedererkennung hat. Und ja, das Bier ist auch ein bisschen kräftiger, muss man auch ein bisschen aufpassen, sonst macht man sich zum Affen. Eine der weiteren Gründe, warum das Bier Affenkönig heißt. Und das sind ja so Sachen, wenn ich jetzt Brewage Schmerzen draufschreibe, hat das natürlich einen anderen Charme, als wie wenn ein Bier also einen Charakter hat.
Ja, stimmt. Ja.
Wie würdest du denn euren Braustil beschreiben? Gibt es da eine Möglichkeit? Habt ihr dann eine Philosophie?
Da haben wir eine sehr, sehr klare Philosophie. Wir haben eine relativ breite, sage ich mal, ein relativ breites Sortiment von den Stilen her, von klassisch bis doch sehr ausgefallen. Was wir aber immer versuchen darzustellen, ist eine gewisse Balance. Dass also die Biere trotz mancher Extremitäten, ob das jetzt ein Double IP mit 75 plus Bittereinheiten ist oder ein Jüngling IP, wo einfach brachial viel Hopfen drin ist, oder auch ein Barleywein mit 10%+, dass sie trotz alledem eine gewisse Balance haben. Ich vergleiche das immer, oder die Story, die ich da immer da ganz gerne dazu erzähle, die klassischen Raidbeerians, die Biergeeks, nicht falsch verstehen, ich verstehe mich selber auch als Biergeek und habe noch so fast kein Bier gesehen, das ich also nicht probieren würde und bin auch selber ein richtiger Hophead. Nur bringt mir das nichts, wenn ich also jetzt ein Bier auf diese Zielgruppe definiere, weil in Österreich gibt es vielleicht 5 oder 10 solcher Biergeeks. Ich nenne das oft gern dieses Mikkeller-Prinzip. Also dafür ist der Markt in Österreich nicht da, dass ich jede Woche ein neues Bier rausbringe und dann meine gesamte Gefolgschaft sagt, ach, dieses Bier, Double Dry Hop mit Amarillo und ein bisschen Citra, letzte Woche war es das mit Mosaik und Simcoe, jetzt muss ich das neu probieren und sich dann auch jeweils eine Flasche von diesem Bier kaufen. Dafür ist der österreichische und ich denke auch der deutsche Markt einfach zu klein. Das heißt, als Brauerei am Ende des Tages lebe ich von einem gewissen Volumen und dieses Volumen werde ich also mit solchen extremen Bieren zumindest heutzutage im österreichischen und der deutschen Markt noch nicht generieren. Das heißt, das Ziel muss sein, dass ich ein Bier im Laden stehen habe oder am Fass habe, wo ich einen Schluck davon mache und mir denke, ja, das schmeckt mir und da möchte ich auch noch eine zweite halbe davon trinken. Und insofern versuchen wir also alle unsere Biere einigermaßen balanciert zu machen, dass es jetzt eben ein paar Bierkicks geben mag, die dann sagen, ja, ist ganz nett, aber
Könnte krasser sein,
also ich stehe am nächsten Tag in der Früh nicht auf und mir dampft der Hopfen nicht mit den Ohren raus. Das mag schon sein, aber wie gesagt, wir machen auch ein paar Sachen, die der klassische österreichische Biertrinker vielleicht noch nicht so einen Zugang hat. Also ich glaube, seit gestern bei uns, zumindest im Laden, eine Flasche steht noch da. Das Red Out ist also ein holzfassgelagertes Sauerbier, das über 3 Jahre lang im Rotweinfass war, mit Brettanomyces und Lactobacillen nachvergoren wurde und mit Rotweintrauben.
Das ist ein Premium-Bier, ne? Das hat auch so einen Premium-Preis, sehe ich, 9 Euro.
Also Premium ist vielleicht ein bisschen stigmatisierter Begriff, gerade in Norddeutschland. Es ist ein Bier, das einfach in der Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Wie gesagt, das ist 3 Jahre lang in einem Rotweinfass gelegen, wurde per Hand abgefüllt, in der Flasche nachvergoren. Und das Papier, das da um die Flasche herumgewickelt ist, das kommt auch händisch drauf, da geht nichts vollautomatisch. Also insofern sind das Biere, die wir in kleineren Volumina, also speziell dann für, sag ich mal, jemanden, der so mit einem klassischen Pale vielleicht ein bisschen unterfordert ist, der das dann mal probieren kann, ja.
Ein Red Out und ein Holz...
Holzknacker.
Also der Holzknacker, genau.
Red Out ist eben das holzfassgelagerte Sauerbier, der Holzknacker ist... ist der Eisknacker im Bourbonfass. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der Eisknacker ein Eis-Barley-Wein ist, aus dem Nussknacker, also sprich ein Eisbock aus einem Barley-Wein, der dann im Bourbonfass gelagert wird. Der kommt mit schlappen 13,2% daher, ist entsprechend intensiv und das ist also auch etwas, was dann vielleicht eher für die besonderen Anlässe oder für die Leute, für die es nicht ausgefallen genug sein kann, zutrifft. Ja,
das hat ja auch eine Menge Aufwand dann, sowas herzustellen. Wie viele habt ihr von denen zum Beispiel jetzt produziert?
Vom Holzknacker waren es jetzt knapp 2000 Flaschen, vom Raidout waren es knapp 500 Flaschen. Also man sieht schon, das sind doch sehr, sehr kleine Auflagen. Mhm. Wir versuchen das Raidout circa 1-2 Mal pro Jahr zu bringen, wobei man dazu sagen muss, das ist ein Bier, da muss ich einfach warten, bis es fertig ist. Also das Bier sagt mir, wann es fertig ist, wann also diese langsame Nachgärung mit Brettanomyces und Milchsäurebakterien fertig ist, das kann ich auch nicht beschleunigen, da muss ich auch warten, bis es durch ist, sonst habe ich unkontrollierte Flaschennachgärung. Das ist also was, wo man sich tatsächlich so dieses Klischee vom Winzer, der durch seinen Holzfasskeller geht und überall mal dran schnuppert und ein Schlückchen rausnimmt, das trifft da tatsächlich echt zu. Also,
das hat wiederum was Romantisches dann.
Das hat was Romantisches, ja.
Thema Romantik, erinnerst du dich an die Initialzündung, wo du gesagt hast, Bier ist mein Geschäft, sprich, was war deine erste Liebe auf dem Biermarkt?
Das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ich habe mit 16 angefangen, hobbymäßig Bier herzustellen. Insofern, klar, wenn man bei uns am Dorf auf dem Fest gegangen ist, dann gab es halt da das klassische Märzen oder Pils der örtlichen Brauerei, das durchaus schon geschmeckt hat. Das war jetzt eben nicht das, wo ich sage, boah, das ist jetzt die Erfüllung und kommt mir die Maracuja aus dem Glas entgegen. Tatsächlich, die, sage ich mal, bisschen spezielleren Biere habe ich dann erst übers Hobbybrauen kennengelernt. Also klar, am Anfang macht man mal mein erstes Bier war tatsächlich etwas, was man als Märzen bezeichnen kann, war untergärig. Ich hatte damals schon die Möglichkeit, kalt zu vergären. War so was ganz, ganz Traditionelles. Danach eben Geschichten mit Honig und Co. Und sobald man so ein bisschen in die Experimentierrichtung geht, schaut man natürlich, was gibt es am Markt. Und eine für mich prägende Brauerei war die Brauerei Hofstetten aus Oberösterreich. Auch eine sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr traditionelle. Ich meine, es ist sogar die älteste Brauerei Österreichs, die also schon seit langem mit, sei es jetzt Honigbiere, das vorher genannte Kürbisbier, stammt aus der Brauerei Hofstetten. Oder die machen auch einen Granitbock, wo sie die Würze in offenen Granitwannen vergären und die Würze auch mit heißen Steinen karamellisieren. Mhm. Also haben da schon von jeher gewisse Kreativität, die sonst am österreichischen Biermarkt eigentlich zumindest zur damaligen Zeit fast nicht aufzufinden war.
Das ist sozusagen das Vorbild gewesen ein wenig. Und von deinen eigenen Bieren einmal, was ist das, was du jedem empfehlen würdest? Sprich, dein eigenes Lieblingsbier?
Das ist eine sehr, sehr unfaire Frage und deswegen antworte ich da immer eigentlich mit derselben Aussage und sage, ich habe alle meine Kinder gern. Ist natürlich
das ist eine sehr massiv, politische Antwort.
Ist natürlich sehr, sehr situationsabhängig. Aber ein Bier, das also eigentlich, sag ich mal, eigentlich immer geht, ist der Hopfenauflauf, das Pale Ale oder eben seitdem sie seit letztem Jahr im Sortiment haben, das Steckenpferd, das Hobbylager. Mhm. Sind also beide sehr, sehr schöne, sehr, sag ich mal, Biere, die man auch mal am heißen Sommertag mal gegen den Durst trinken kann, die eben noch nicht so extrem hopfig oder bitter oder stark sind, wo man sagt, okay, ja, da bin ich jetzt mit einem Glas eine halbe Stunde beschäftigt. sondern da kann ich also das Ding auch mal aus der halben trinken, ja.
Und solltest du irgendwann mal auf einer einsamen Insel landen, die berühmte einsame Inselfrage, und du darfst nicht nur deine Biere mitnehmen, sondern explizit andere, welches müsste dann mit?
Wenn ich mir nur eins aussuchen darf, ja. Das ist auch eine sehr, sehr fiese Frage.
Das sagen sie alle, das ist ganz schön.
Dann nenne ich jetzt mein Bier aus der Brauerei Hofstetten, das also mitunter eins meiner Lieblingsbiere damals war und immer noch ist. Das ist das Kübelbier. Das ist, quasi ein Zwickel. Mhm. Das also einfach wunderschön mit einer leichten Hopfennote ist. Das schmeckt also auch bei tropischen Temperaturen und auch wenn man es fast jeden Tag trinken müsste.
Es sind immer diese simplen kleinen Fragen, die dann doch so schwierig zu beantworten sind. Zum Beispiel die, welches Bier würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Welches du denn, Stefan?
Naja, es ist ja, wie er schon sagt, so ein bisschen schwierig. Es kann ja auch nicht jeden Tag immer nur Champagner sein. Das heißt, man hat natürlich so ein paar Biere, die einen total wegflashen. Die Frage ist tatsächlich, will man die nächsten 15 Jahre jeden Tag trinken? Deswegen finde ich seine Idee, ein Bier zu nehmen, was jetzt gar nicht mal so wahnsinnig spektakulär ist, eigentlich eine sehr gute, weil auch vielleicht, wenn man noch sagt, da sind tropische Temperaturen, dann ist einfach so ein leicht handelbares Bier vielleicht eine ganz gute Idee.
Ja, da gibt's, das ist eine Herangehensweise. Es gibt ja unterschiedliche, haben wir festgestellt im Laufe dieses Podcasts. Der ein oder andere hat das auch von den Volumenprozenten her gesehen und dachte sich, das Hauptsache, es haut erstmal rein. Das macht das Leben auf einer einsamen Insel vielleicht auch erträglicher.
Ja, oder die Flasche ist möglichst groß.
Ja, es gab da unterschiedliche Strategien. Also einfach mal reinhören in die letzten Podcasts, das ist eine sehr charmante Geschichte tatsächlich. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Idee für das beste oder das perfekte Bier für den einsamen Inselausflug. Schreibt uns doch einfach auf www.hopcast.de über die Kommentarfunktion oder per E-Mail. Wir freuen uns auf eure Ideen und würden die auch glatt veröffentlichen. Insgesamt planen wir auf dieser Website so einiges. Wir möchten mit euch zusammen zum Beispiel eine Liste der besten Craft Beer Stores und Bars erstellen, denn ich denke, gemeinsam als Crowd können wir da eine wirklich gute, umfassende Liste erarbeiten und können uns so gegenseitig unterstützen, wenn wir unterwegs sind, dass wir fix zu den guten Locations für Hopfengetränke finden. Hopfengetränke ist ein gutes Stichwort.
Genau, während wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir ja auch zwei super Hopfengetränke gehabt, um sie nebenbei zu trinken. Nämlich einmal das Steckenpferd und den Affenkönig von BrewAge, die Jungs uns freundlicherweise mitgegeben haben. Und ja, unser Eindruck, das Steckenpferd hat mir sehr gut gefallen persönlich. Das ist halt ein ja leichtes, schön gehopftes Bier, von dem man auch das ein oder andere mehr trinken kann. Man spricht ja oft von Saufwein, was ja gar nicht mal so negativ konnotiert ist. Und ich finde, man kann auch da ruhig von einem leckeren Saufbier sprechen, von dem man auch mal, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder Fußball guckt oder irgendwas, das ein oder andere mehr trinken kann. Wohingegen halt der Affenkönig nicht allzu viele Könige neben sich duldet. Das ist schon eine ziemliche Hopfenexplosion und hat auch noch 8,2 Volumenprozent. Davon trinkt man einen, der zwar auch ein ganz tolles Aroma hat und der echt Spaß macht, aber ja, wie gesagt, bei einem kann es dann auch bleiben.
Sonst machst du dich zum Affen, ne?
Genau, wie der Kollege schon im Interview sagte. Ja, was planen wir noch, Regine?
Wir planen einen Live-Podcast und zwar mit zwei großartigen Gästen, mit Sophia Wenzel, ihres Zeichens Biersommelier, und Fiete von Wildwuchsbrauwerk.
Genau, das Ganze wird bei uns im Tonstudio in Hamburg-Altona stattfinden. Und die übergeordnete Frage, die wir uns stellen, ist, man sieht immer mehr, dass auch die großen Player der Bierszene anfangen, mit Bieren um die Ecke zu kommen, die man eigentlich eher aus der Craft-Bier-Ecke kennt, wie Pale Ales etc. Und wir wollen die einfach mal gemeinsam verkosten und darüber sprechen, schaffen die was weg? Können die mit Craft-Bieren mithalten? Kann man bei den großen Brauereien überhaupt von der Herstellung mit Craft Beer mithalten? Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und wir haben da die Möglichkeit, halt eben auch Plätze für 10 Teilnehmer zu verlosen. Das heißt, wir werden diesen Live-Podcast machen, wir werden ihn live auf Facebook und Instagram übertragen und wir werden ein Live-Publikum vor Ort haben. Und wir sind ehrlich gesagt schon ganz schön aufgeregt.
Ja, ich denke, das wird eine richtig coole Sache. Auf jeden Fall haben wir schon mal großartige Gäste. Und ich denke, wenn wir jetzt anfangen, die Plätze zu verlosen, Ende der nächsten Woche, dann werden wir mit Sicherheit eine schöne Geschichte zusammen zimmern dort vor Ort bei dir, ja, im Studio.
Wir freuen uns drauf.
Auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein paar mehr Sachen, worüber man sich freuen kann. Wir haben wie immer für euch ein paar Termine zusammengetragen, was so los ist. Das ist natürlich immer nur eine grobe Auswahl, denn da gibt es, gerade jetzt beginnt die Saison wieder, die ganzen Craft-Beer-Feste stehen jetzt an und ein paar haben wir für euch zusammengetragen. Zum Beispiel am 24. März, 17 bis 18.30 Uhr in Frankfurt am Main. Wie entsteht eigentlich eine neue Biersorte? Ein Hanscraft-Tasting in der Goethe-Universität, Campus Westend, Grüneburg Platz 1 in, wie gesagt, Frankfurt am Main. 25. März, 14 bis 18 Uhr hier im schönen Hamburg, findet statt das Schanzenbarbecue. Das ist ein Charity-Frühlingsfest für Hinz und Kunz. Und zwar im Braugasthof Altes Mädchen, Lagerstraße 28b in Hamburg. Da wird es sicherlich, ich meine, das Ganze ist ein Braugasthof, auch ein paar schöne Getränke zu geben. Und das Ganze ist für einen guten Zweck, insofern Hinder. 29. März, 17 bis 21.59 Uhr in Berlin, Meet the Brewer Mikkela Berlin in der Torstraße 102. 31. März, 15 bis 22 Uhr in Bremen, The One and Only Speck, Support Your Local Brewer, trefft die Bremer Brauszene im Craft Beer Store Brolters vor dem Steintor 140. 11. April, 20 Uhr, Don't Forget, unser Live-Podcast, dazu mehr auf unserer Website www.hopcast.de. 16. April, 7 bis 15 Uhr, Neustadt an der Weinstraße, der 5. Meiningers International Craft Beer Award 2018 im Saalbau Neustadt an der Weinstraße. 21. April, 10 bis 21 Uhr in Hamburg, Spring Beer Day 2018 in den Schanzenhöfen, wie gesagt, im schönen Hamburg. Und am 27. April, 14 bis 21 Uhr, findet in Kiel der Kieler Craft Beer Day 2018 statt, und zwar an der Halle 400 Nummer 1.
Ja, es ist ja immer wieder schön zu hören, was es alles mittlerweile so an Craft Beer Days gibt. Und auch der Johannes von BrewAge hat ja auch erzählt, wieso ein Craft Beer Day in Wien ja auch die Initialzündung war für die Craft Beer Szene. Und es ist schön, sowas immer wieder zu hören. Und wir haben auch immer viel Spaß, wenn wir da sind.
Ja, es ist halt ein Netzwerk, ein Austausch, viel Kommunikation, man kann viel lernen und man stellt immer fest, was wirklich schön ist, dass die Brauer unter sich ja wirklich unglaublich kollegial, fair und gut miteinander umgehen. Das ist eine echt kuschelige Atmosphäre.
Und es ist auch total toll, eben ganz viele Probierschlucke zu nehmen von vielen unterschiedlichen Bieren und sich einfach ganz tollen Eindruck machen zu können.
Wer sich da auf den Schnack einlässt, der bleibt da auch länger hängen an den einzelnen Ständen unter Umständen. Man muss allerdings einen guten Zeitpunkt finden. Man muss sagen, gerade der Craft Beer Day hier in Hamburg ist da ein extrem gut besuchter. Und wenn man da natürlich zur Stoßzeit sozusagen da ist, wenn alle kommen, da muss man schon manchmal Ellbogen haben, um da vorwärts zu kommen.
Ja, oder man muss ein bisschen Zeit mitgebracht haben, weil manchmal muss man schon relativ lange warten, um überhaupt reinzukommen. So, wie geht's weiter bei uns? Wir waren diese Woche in Bremen unterwegs und haben dort zwei Brauereien, einen Craft Beer Store und eine Craft Beer Bar besucht und Gespräche geführt. Und das wird nach unserem Live-Podcast am 11. April unsere nächste Folge werden.
Genau, wir haben also einige Pläne für euch noch parat. Alle weiterführenden Links, Fotos, Informationen findet ihr auf unserer Website www.hopcast.de. Dort findet ihr auch die Liste der verköstigten Biere zu dieser Sendung und unsere Einschätzung für euch als Inspiration. Wir sind soweit für heute durch.
Und sagen Tschüss.
Ahoi.
Und bis bald.